Guten Morgen. Ich möchte zu Anfang nochmal beten für diesen Gottesdienst. Herr Jesus Christus, hab Dank für diesen Sonntag, deinen Tag. Hab Dank für die Gemeinschaft. Hab Dank für dein Wort. Herr, dein Wort dürfen wir einfach so haben, jeden Tag. Dein Wort, das uns belehrt und tröstet und erfrischt. Herr, nun öffne bitte unsere Herzen. Herr, und mach den Boden bereit, auf den dein Wort fallen soll, dass wir eben nicht nur belehrt und getröstet und erfrischt werden, sondern dass wir auch wachsen können, dass wir uns verändern. Das schenke du doch. Amen. Ist das mit der Akustik so gut oder kommt mir das nur so vor? Das ist nicht so einfach. So, dann will ich mal gucken eben. Entschuldigung. Ja, vor genau 2 Wochen wurde an dieser Stelle gepredigt über das Thema Berufung. Und das fand ich irgendwie auch ganz anschaulich, ganz toll, so wie wir unsere Komfortzone verlassen und uns freiwillig in die Panikzone begeben, in die Zone des Erschreckens und dann hoffentlich in die Wachstumszone gelangen. Also für mich ist das immer ermutigend, wenn Predigten, die so im zeitlichen Zusammenhang stehen, wenn die irgendwie so in die gleiche Richtung zielen, ohne dass das gewollt oder geplant oder verabredet ist. Und vielleicht spielt ja Berufung für den einen oder anderen hier auch demnächst eine Rolle. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass so im ersten Teil des Gottesdienstes viele Worte auftauchten, die also auch Teil dieser Predigt sind, also auch das Loben und Braut und Bräutigam, das zeigt irgendwie, dass das alles so zusammengehört. Und das finde ich schön. Also, heute soll es auch um das Thema Berufung und Beauftragung gehen. Es soll aber auch darum gehen, ein Gespür zu entwickeln für das Handeln Gottes. Gerade dann, wenn es nicht unseren Vorstellungen entspricht. Und auch ein Gespür zu entwickeln für unser eigenes Handeln, gerade dann, wenn es nicht den Vorstellungen Gottes entspricht. Es geht also kurz gesagt um Orientierung, und Orientierung ist manchmal gar nicht so einfach, aber notwendig. Ganz egal, ob man nun Christ ist oder nicht, im Alltag brauchen wir Orientierung. Und in großen öffentlichen Gebäuden gibt es zum Teil ja so Farbmarkierungen am Boden, an den Wänden. Da heißt es dann, folgen Sie den blauen Punkten oder folgen Sie den grünen Linien oder bleiben Sie in der roten Etage. Und das kann dann auch klappen oder auch nicht. Im Märchen bei Hänsel und Gretel, da werden zur Orientierung Brotkrumen gestreut und das hat dann nicht geklappt. Und ich streue zwar keine Brotkrumen, aber ich habe auch so meine Erlebnisse, und einmal hatte ich einen sehr wichtigen Termin und ich habe keinen Parkplatz gefunden und der Fahrstuhl war kaputt und ich schaffte es gerade eben noch pünktlich an das richtige Zimmer zu klopfen, an die Tür mit der richtigen Nummer. Leider stellte sich heraus, ich war im ganz falschen Gebäude. Und so eine Situation, wenn irgendwie die Orientierung fehlt, die führt dann auch zu einem gewissen Erschrecken. Und so gibt es auch Bibelstellen, die uns in ähnlicher Weise erschrecken. Und manchmal sogar gleich 2-mal. Zum ersten Mal erschrecken sie uns, wenn man sie liest und überhaupt nicht versteht. Und dann denkt man also, wie furchtbarer Text, schnell weiterblättern. Und dann liest man sie doch nochmal und dann erschrecken sie einen wieder, wenn man anfängt zu begreifen, worum es eigentlich geht. Und genau so ein Text soll uns heute dienen. Beschrieben wird die Rückkehr Moses von Midian nach Ägypten. Und ich lese erstmal 2. Mose 4, die Verse 18 bis 20. Darauf ging Mose hin und kehrte zu seinem Schwiegervater Jitro zurück und sagte zu ihm: Ich möchte gerne gehen zu meinen Brüdern, die in Ägypten sind, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Und Jitro sagte zu Mose: Geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian: Geh hin, kehre nach Ägypten zurück, denn alle Männer sind gestorben, die dir nach dem Leben trachten. Da nahm Mose seine Frau und seine Söhne mit sich, ließ sie auf dem Esel reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück. Und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Dieser Stab Gottes ist so eine ganz besondere Sache. Der Auftrag Gottes für Mose war, dass er das Volk Israel aus Ägypten herausführen sollte nach Palästina. Und Mose wollte diesen Auftrag nicht. Und er hatte auch starke Argumente, nicht zu gehen. Und diese Argumente musste Gott erst alle nacheinander aushebeln. Dieser Stab war also nicht nur ein Wanderstab, nicht nur ein Gerät, mit dem Mose Wunder tun konnte, sondern er war auch ein symbolischer Schlussstrich unter den Widerstand Gottes. Die Annahme des Stabes war die Annahme des Auftrages. Mose war jetzt der Gesandte Gottes. Und umso merkwürdiger geht die Geschichte weiter. Und ich lese die Verse 24 bis 26 in diesem Text. Und es geschah auf dem Wege in die Herberge, da trat der Herr ihm entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße und sagte: Wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er Gott von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Man muss hier noch erklärend anmerken, die Füße, das ist ein sogenannter verhüllender Ausdruck. Gemeint sind nicht Moses Füße, sondern ein typisch männliches Organ am vorderen, unteren Ende des Rumpfes, das man hier eben nicht so direkt benennen wollte. Und das macht die Geschichte aber auch nicht besser. Es ist eine schreckliche, es ist eine verwirrende Geschichte. Erst schickt Gott den Mose nach langem Hin und Her auf die Reise und kaum ist er unterwegs, da will er ihn umbringen. Projiziert das mal in eure eigene Erfahrungswelt. Wir sind ja alle schon mal in einer Herberge gewesen. In Potzhausen, in Krelingen, in einem Einkehrhaus irgendeiner Schwesternschaft oder Bruderschaft. Und stellt euch mal vor, ihr sitzt da ganz friedlich im Gemeinschaftsraum und dann ist da ein 80-jähriger Mann, der soeben von einer sichtbaren oder auch unsichtbaren Gestalt erwürgt wird. Und da erscheint dann sein rabiates Eheweib, reißt ihrem Sohn die Hose runter, trennt mit diesem Stein seine Vorhaut ab, Blut spritzt, der Knabe brüllt und sie betupft mit dem blutigen Hautfetzen noch den Unterleib ihres Ehemannes. Und dann ruft sie noch diesen geheimnisvollen Satz, du bist mir ein Blutbräutigam. Und dann steht das alles auch noch in der Bibel. Das ist doch befremdlich, auf den ersten Blick zumindest. Aber der Sinn dieses sperrigen Textes ist es ja nicht, dass wir abgestoßen werden, sondern der Sinn ist, dass wir etwas lernen, dass er uns nützt. Und dazu müssen wir uns erst einmal fragen, wer ist dieser Mose überhaupt? Und dann könnt ihr natürlich sagen, das ist ja langweilig, das kennen wir alles. Mose, das ist doch dieser kleine Knilch, der in seinem Bastkörbchen aus dem Nil gefischt wird und dann zum größten Führer der Israeliten aller Zeiten wird. Das ist schon richtig. Aber mal was anderes. Mose war mit größter Wahrscheinlichkeit nicht beschnitten. Wie komme ich darauf? Also erstens, er musste als Säugling versteckt werden. Und wie man weiß, ist es schwierig, Säuglinge zu verstecken, denn die sind so laut. Und wenn man einen Säugling beschneidet, macht ihn das nicht leiser. Und zweitens geht die Bibel mit dem Thema Beschneidung auch sehr sorgfältig um und es wäre uns überliefert worden. Und drittens, aus dem Text geht ja hervor, dass Zippora wusste, dass bei ihrem Mann etwas fehlte oder besser gesagt nicht fehlte. Und Mose selbst wusste das auch ganz genau. Und er wusste auch, was das bedeutet. Schließlich hat er ja als Adoptivenkel des Pharao 40 Jahre lang eine akademische Ausbildung genossen. Und er hatte sich stets für sein Volk, die Israeliten, interessiert. Und mit Sicherheit war ihm auch Gottes Bund mit Abraham bekannt. Und auch sein Befehl zur Beschneidung. Und ich frische unser Gedächtnis mal ein bisschen auf. Ich lese nochmal 1. Mose 17, nur den Vers 14. Ein unbeschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Also, nach Gottes eigenem Wort waren Leute wie Mose auszurotten, weil sie den Bund Gottes ungültig machten. Und Mose hatte in Midian, als er selbst eine Familie gründete, ebenfalls auf die Beschneidung verzichtet. Er hielt sie einfach für überflüssig. Er hat auf Gottes Willen gepfiffen. Und das auch noch, nachdem ihn Gott als Gesandten berufen hatte. Und das ist schon ein starkes Stück. Aber auch ansonsten hatte sich Gott ja nicht gerade einen guten Kandidaten herausgesucht. Denn Mose war einerseits sensibel gegenüber Ungerechtigkeiten aller Art. Andererseits war er im wahrsten Sinne des Wortes schlagkräftig im Umsetzen seiner eigenen Ansichten. Man denke an die Geschichte mit dem etwas stressigen Ägypter, den er gleich mal umgebracht hat. Oder man denke an die Hirten, die Jitros Töchter von der Quelle abdrängten. Da hat es sicherlich eine handfeste Plauderei gegeben, als Mose dazwischen ging, was ihn wiederum als Schwiegersohn ganz interessant machte. Also muss man Mose Folgendes bescheinigen. Im Grunde genommen wollte er Gottes Auftrag nicht. Und erst nachdem Gott ihm vieles an die Hand gegeben hatte, Zugeständnisse gemacht hatte und schließlich noch so richtig zornig wurde, nahm er den Auftrag an. Er nahm den Stab, aber ohne sich Gott zu beugen, unbeschnitten. Und auch schon im Alten Testament bezieht sich das Wort Beschneidung eben nicht nur auf die körperliche Beschneidung, sondern auch auf die Beziehung zu Gott allgemein. Unterordnung, die sogenannte Beschneidung des Herzens. Und hier ergibt sich jetzt messerscharf die Frage, wie sieht es denn eigentlich bei uns so aus? Auftrag von Gott? Ja, bitte. Beschneidung des Herzens, also komplette Unterordnung? Nein, danke. Ist unser Verhältnis zu Gott in allen Punkten geklärt, auch jetzt, so lange nach unserer Bekehrung? Oder machen wir es vielleicht wie die Politiker, die auch jetzt noch jeden Tag erfolgreiche Gespräche in konstruktiver Atmosphäre führen, weil sie die schwierigen Punkte ganz einfach ausklammern? Drücken wir uns vor unserer eigenen Wahrheit? Nach welcher Art erledigen wir unsere Aufträge? Nach persönlichem Gutdünken oder nach Art des Hauses, will also sagen nach Art der Freikirche? Es gibt da so Sätze wie: bei den Baptisten gibt es so etwas nicht. Oder: bei den Baptisten macht man das so und so, eben nach Baptistenart. Das mag ja auch richtig sein, das habe ich nicht zu beurteilen. Aber sind wir uns selbst in jedem Fall auch ganz sicher, dass es auch nach Gottes Art ist? Und aus welcher Kraft erledigen wir unsere Aufträge? Warum sind viele so müde im Dienst? Nun mögen ja einige hier ganz erleichtert sein, weil sie sich sagen, also diese unangenehmen Fragen, die betreffen doch nur Personen in einer herausragenden geistlichen Position, also Kirchenleiter, Pastoren, Älteste, Diakone, aber mich doch nicht. Das könnte euch so passen. Jeder, der zu Jesus Christus gehört, hat mindestens eine Gnadengabe, ein Charisma, eine besondere Befähigung von Gott erhalten. Wozu wohl? Damit jeder sein Werk für Gott tun kann. Gott schenkt zwar in verschwenderischer Fülle, aber nicht, damit wir die Fülle seiner Geschenke verschwenden, sondern sie nutzen, um sein Werk zu tun, das dann wiederum zu unserem Werk wird. So funktioniert das. Es mag sein, dass der eine oder andere sich ja ganz schnell darüber im Klaren ist, wozu Gott ihn berufen hat. Das ist erfreulich, aber Vorsicht. Gott beruft selten in der natürlichen Lebensrichtung, eher ihr entgegen. Wie bei Mose. Mose war ein aufbrausender Revolutionär, ein Mann der Faust, und er war ziemlich maulfaul, wie er selber von sich sagt: unbeholfen ist mein Mund, unbeholfen meine Zunge. Aber er wurde nicht als Revolutionär berufen, sondern als gehorsamer Diener Gottes. Er wurde nicht dazu berufen, Pharao zu verprügeln, sondern Pharao und auch ganz besonders den Israeliten immer wieder zu erklären, was Gott vorhat und erwartet. Ein unendlich geduldiger Erklärer und Mittler, das war sein Beruf, aber nicht seine persönliche Art. Nun mag es auch sein, dass mancher sagt, ich habe zwar Begabungen, aber ich habe überhaupt keinen Auftrag von Gott. Ich bin einfach nur so da in der Gemeinde. Da ist Geduld und viel Gebet erforderlich. Vielleicht tust du ja schon seit langem Gottes Werk, ohne dass du dir dessen überhaupt bewusst bist. Vielleicht ist es dein Werk, geduldig zu warten auf deinen Auftrag. Viele mussten das. Immerhin war Mose ja auch schon 80 Jahre alt, als die Sache so richtig losging. Vielleicht liegt dein Auftrag auch schon lange vor deiner Nase, aber du kannst ihn noch nicht sehen oder du willst es nicht. Einen Auftrag haben wir jedenfalls alle, und zwar 24 Stunden am Tag an genau 7 Tagen der Woche, nämlich Gott zu loben, wie auch immer. Singen, beten, jubeln, pfeifen, trommeln. In einer englischen Bibel las ich den schönen Satz "Make a joyful noise unto the Lord". Übersetzt heißt das, macht einen freudevollen Lärm für den Herrn. Also die Berufung Lärm für den Herrn gilt nicht nur für die Jugendband. Wir sehen so langsam, dieser Text aus dem Alten Testament, der so fremd und so abstoßend daherkommt, der hat durchaus Bedeutung in unser Leben hinein. Gott konnte Mose, so wie er war, gar nicht in seinen Auftrag ziehen lassen. Er musste ihn stoppen. Als Lebensversicherung hatte Gott dem Mose ja die Zippora mitgegeben, die reagierte schnell und richtig. Und daran hat sich bis heute auch nicht viel geändert. Die Männer haben oft das große Ziel, den durchdachten Plan, und die Frauen wissen dann, wo es lang geht. Mose musste lernen. Er musste lernen, wovor er sich am meisten zu fürchten hatte. Und genau das müssen wir auf unserem Wege auch lernen. Mose hatte ja eine Menge zu fürchten. Also den Pharao hatte er zu fürchten, mächtig, hinterhältig und gnadenlos. Und den langen, gefährlichen Weg hatte er zu fürchten. Und wie lang der werden sollte, das ahnte er ja noch gar nicht. Und das Volk der Israeliten hatte er zu fürchten, unbelehrbar, schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Auf Platz 2 seiner Furcht-Hitliste steht bei Mose, wie auch bei uns übrigens, die eigene Unzulänglichkeit. Aber was hatte Mose am meisten zu fürchten? Gott selbst. Gott selbst hatte er zu fürchten, nicht nur so ganz allgemein, sondern ganz besonders dann, als er ihn missachtete, indem er sich selbst über den Bund Gottes mit Abraham stellte. Gottes Willen zu missachten, seine Pläne zu durchkreuzen, das ist furchtbar. Und in unserem Text wird ja einfach nur bildlich dargestellt, was passiert, wenn wir aufhören, Gott zu fürchten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen vor Gott versagen und Gott nicht fürchten. Versagen kränkt unser Gewissen. Und das führt dann im Allgemeinen doch rasch zur Buße und damit auch zur Vergebung, eben weil wir Gott fürchten. Wer aber Gott nicht fürchtet, stellt sich über Gott. Und das hat über kurz oder lang eine drastische Reaktion Gottes zur Folge. Unsere Geschichte zeigt aber auch, dass in der harten Reaktion Gottes auch schon wieder Bewahrung steckt, in Gestalt der Zippora, der heidnischen Priestertochter. Und dass es auch Erbarmen da ist, denn Gott lässt von Mose ab. Er will ihn nicht töten, er will ihn gebrauchen. Wen die Vorstellung stört, Gott könne einen seiner Nachfolger würgen, dem kann ich aus eigener Erfahrung berichten, er kann es. Und er tut es auch. Und Gott hat auch keine Probleme damit, Teile des Lebens seiner Nachfolger zu zerstören, eben wenn diese der Nachfolge im Wege stehen oder wenn sie nicht seinem Plan entsprechen. Und genau da liegt ja auch unser Wunderpunkt. Der Plan, den Gott für unser ganz persönliches Leben hat, der ist mit Sicherheit da. Aber der ist nicht einfach so zu erkennen. Der ist auch nicht einfach aus der Bibel herauszulesen. Vielleicht erschließt er sich im Gebet, hoffentlich. Manchmal erfahren wir ihn erst sehr viel später. Manchmal begreifen wir unser Leben erst vom Ende her. Manchmal auch gar nicht. Unser großer Gott hält und erhält das ganze Universum in seiner wunderbaren Hand. Und gleichzeitig ist er zutiefst bekümmert, um jeden einzelnen Menschen, um jeden Spatzen, ja, um jeden Regenwurm. Da fällt nichts und niemand hinten runter. Da rutscht nichts aus seiner Liebe heraus. Auch wenn wir uns von Gott missachtet, alleingelassen oder sogar gewürgt fühlen. Er ist für uns da. Das allerdings kann unser Verstand nicht erfassen. Das kann allein unser erneuertes Herz annehmen. Ganz zum Schluss möchte ich noch ein einziges Wort aus diesem Text herauslösen. Das Wort Blutbräutigam. In der Geschichte ist die Bedeutung dieses Wortes ja klar. Indem Zippora das Blut ihres Sohnes vergoss, als sie die Beschneidung nachholte, rettete sie das Leben ihres Ehemannes. Sie gewann also ihren Bräutigam durch Blut zurück. Ich möchte dieses kräftige Wort Blutbräutigam aus dem Alten Testament zu uns in die Endzeit herüberziehen. Blutbräutigam, sagt uns das was? Und ich gehe mal ganz schnell auf die andere Seite der Bibel. Ich mag das so von vorne nach hinten springen. Das ist immer schön. Ich lese aus Offenbarung 21 die Verse 9 und 10. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Das Lamm, Jesus Christus, ist der Bräutigam, das haben wir vorhin schon gehört. Und seine Braut ist das neue Jerusalem, aber ja nicht die leere, hohle Stadt, sondern in der Stadt ist die vollendete Gemeinde, also unsere Zukunftsform. Noch sind wir nicht vollendet, keinesfalls. Aber wir sind jedenfalls Gemeinde Jesu Christi. Weil Jesus Christus mit seinem Blut unsere Sünden abgewaschen und bezahlt hat, dürfen wir dazugehören, jetzt und in Zukunft. Jesus Christus ist unser ganz persönlicher Blutbräutigam. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber sie ist wichtig. Wir sehen jetzt das Ganze. Wir sehen Mose, der von Gott nicht nur gezogen wird, sondern auch erzogen. Und dann blicken wir hinüber zu dem großen Ziel, zur Hochzeitsfeier des Lammes, zur goldenen Stadt, in der Gott bei uns wohnen wird, und zwar Tür an Tür. Wir sehen diesen großen Bogen, der sich da aufspannt. Und wir sehen darin Gottes Mühsal, sein Leiden, den Aufwand, den er betreibt. Wir sehen auch seine Liebe und auch seine Freude an uns. Und auch wir selbst sind Teil dieses Bogens. Unser Leben, unsere Berufung, unsere Freude, auch unser Leiden. Aber auch wenn uns etwas erschreckt oder wenn uns etwas Leid bereitet, sein Plan, seine Fürsorge, sein Erbarmen sind immer da. Und das gilt es zu erspüren, festzuhalten in dieser Geschichte, in der Zeitgeschichte und in unserer persönlichen Geschichte. Amen. Karl Ingo macht jetzt Lärm für den Herrn.